Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Ein Sommer mit den Gesichtern Europas. Die Redaktion empfiehlt. Heute Ursula Welter. In the
summertime. Die Sendung, die ich Ihnen aus unserem Archiv der Gesichter Europas heute empfehlen möchte, spielt zwar in Norwegen, im Norwegen der Besatzungszeit, im Zweiten Weltkrieg, in der Zeit der Nazi-Herrschaft also. Aber diese Geschichte weist sowohl über die Zeit als auch über das Land hinaus. Kinder aus Beziehungen mit den Besatzern hat es überall gegeben. Und vor allem die Frauen haben das jahrzehntelang zu spüren bekommen. Und häufig genug auch die Kinder. Es wurde mit den Fingern auf sie gezeigt, aus Angst geschwiegen, vertuscht. Viele Schicksale offenbarten sich erst auf dem Sterbebett, einer Beichte gleich. Erst nach und nach wurde dieser Teil der europäischen Kriegsgeschichte aufgearbeitet. Nicht nur, aber eben auch in Norwegen. Unser Reporter im Jahr 2019 war Gunnar Köhne. Wir hatten ihn auf die Reportagereise geschickt, kurz nachdem sich die norwegische Regierung zu einer Entschuldigung durchgerungen hatte.
Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Kiburile Europe. Europäische Ansichter. Lica Europe.
Der Abend, der Mutters Leben auf den Kopf stellte, kam im Frühjahr 1944, im Februar, März oder April. Sie war mit einer Freundin im Kino von Lillehammer gewesen. Als die Mädchen an diesem Frühjahrsabend auf den Bürgersteig traten, wurden sie von zwei deutschen Soldaten angesprochen.
Die Mütter hießen deutschen Mädchen oder deutschen Flittchen. Sie hatten sich während der Besatzung Norwegens mit Wehrmachtssoldaten eingelassen. Sie wurden geächtet, ausgestoßen aus Gemeinschaften. Die Kinder der Frauen hießen nicht weniger verächtlich deutschen Kinder, wenn diese Kinder überhaupt erfuhren, wer ihre Väter waren. Vergangenheitsbewältigung in Norwegen. Willkommen zu den Gesichtern Europas mit Reportagen von Gunnar Köhne. Durch die Sendung begleitet sie Ursula Welter. Die Zeit der deutschen Besatzung in Norwegen dauerte vom Frühjahr 1940 bis zum Frühsommer 1945. In den Nachkriegsjahren war in vielen Erzählungen vom Widerstand gegen die Nazis, vom Zusammenhalt der Norweger gegen die Besatzer, von der romantischen Seite einer schwierigen und brutalen Zeit die Rede. Das norwegische Identitätsgefühl speiste sich lange aus dem Einenden dieser Zeit, aus dem Gefühl einer Nation, die in der Befreiung von den Nazis einmal mehr auferstehen konnte. Erst Ende der 90er Jahre setzte unter Historikern eine kritische Debatte über den norwegischen Anteil an diesen Jahren ein. Zur Vergangenheitsbewältigung gehörte auch, auf die Frauen zu schauen, die nach dem Ende des Kriegs öffentlich kahlgeschoren wurden, interniert, ausgebürgert. Mehr als 70 Jahre nach dem Krieg hat sich die norwegische Regierung für die Behandlung dieser Frauen entschuldigt. Für viele aber kam das Mea Culpa zu spät. Viele der 50.000 bis 60.000 Frauen, die sich mit den Besatzern eingelassen hatten, leben nicht mehr. Aber nahezu jedes norwegische Dorf hat dazu seine Geschichte. Immer wieder kocht das Thema der deutschen Frauen hoch. Denn die Kinder leben noch. Rund 12.000 Kinder, die Nachkommen von Norwegerinnen und deutschen Soldaten sind. Kinder, die in Heimen versteckt oder an Pflegeeltern weitergereicht wurden. Kinder, die teils erst spät erfuhren, was ihre Geschichte und die ihrer Eltern war.
Die düstere Atmosphäre passt zur Ausstellung. Das norwegische Widerstandsmuseum befindet sich in einem Teil der Katakomben von Akershus, der Stadtfestung von Oslo. Hier wird erzählt, wie die norwegische Exilregierung in London den Widerstand gegen die deutschen Besatzer aufrechterhielt. Dazu gehörten Sabotageaktionen genauso wie der Boykott von NS-Sportveranstaltungen. Zu sehen sind Fotos, Ton- und Filmaufnahmen, Dokumente, Plakate und sogar kleine Modellbaulandschaften, in denen Kämpfe mit den deutschen Besatzern und Überfälle von Widerstandsgruppen nachgebildet werden. Immer wieder taucht Vidkun Quisling auf, der Chef der winzigen norwegischen Nazi-Partei National Samling, der sich von Hitler zum Ministerpräsidenten Norwegens ernennen ließ. Quisling ist in Norwegen bis heute der Inbegriff des Verrats. Vor dem Museum treffe ich einen alten Herrn, der mit seinen beiden erwachsenen Enkeln das Museum besucht hat. Er habe die Zeit der deutschen Besatzung als Kind miterlebt, sagt er, die Erinnerung an die Opfer müsse aufrechterhalten werden. Genauso wie die Erinnerung an die Kollaborateure, die Quislinge, wie sie in Norwegen genannt werden. Zu den Verrätern aber, findet die Enkelin, sollten jene Frauen, die mit Wehrmachtssoldaten zusammen waren, die sogenannten deutschen Mädchen, nicht gezählt werden.
Die waren doch unschuldig. Man kann doch nicht wissen, in wen man sich verliebt.
Aber es wäre auch nicht so schwierig gewesen, sich von den Deutschen fernzuhalten. Da waren sicher auch manche unter denen, die sich bewusst eingelassen hatten und sich etwas davon versprochen hatten, für den Fall, dass die Deutschen den Krieg gewinnen.
Helle Ornes ist Journalistin der Tageszeitung Aftenposten. Sie hat eines von mittlerweile mehreren Büchern über die Tyske Jenta geschrieben und kennt die hartnäckigen Vorurteile gegen die deutschen Mädchen. Durch horizontale Kollaboration mit den Okkupanten hätten sie den Widerstandsgeist der Norweger geschwächt. Wir gehen die Festung Akershus hinauf. Von hier oben hat man eine großartige Aussicht auf das rot verklinkerte Rathaus und den alten Hafen. Ornes zeigt hinaus in den Oslofjord.
Immer wenn ich hierher komme, denke ich an Hovedøya, die kleine Insel dort drüben. Heute ein beliebter Badeplatz für die Osloer. Aber kaum jemand weiß, dass dort nach dem Krieg Frauen interniert waren, die ein Verhältnis mit deutschen Soldaten hatten.
Bis zu 1000 Frauen seien dort eingesperrt gewesen, ohne jede Rechtsgrundlage, betont Ornes, denn sie hatten ja gegen kein Gesetz verstoßen, höchstens gegen ein moralisches Gebot. Hinzu kam, dass den Frauen vielfach auch noch die Staatsbürgerschaft entzogen worden war. Für dieses Unrecht hat sich die norwegische Ministerpräsidentin Solberg nun entschuldigt. Als Helle Ornes anfing, über die deutschen Mädchen zu recherchieren, war sie überrascht. Schließlich hatte es doch immer geheißen, das seien nur einzelne Frauen gewesen, meist Prostituierte oder Nazi-Parteimitglieder.
Es hat ja mange hunderttusen tyske junge Männer.
Zu der Zeit befanden sich mehrere hunderttausend junge Deutsche in einem Land, das zum damaligen Zeitpunkt 3 Millionen Einwohner hatte. Mindestens 50.000 Frauen hatten ein Liebesverhältnis mit einem Deutschen. Das wären 10% der weiblichen Bevölkerung zwischen 18 und 35. Mindestens 12.000 Kinder sind aus diesen Verbindungen hervorgegangen. Ich kann verstehen, dass in den ersten Jahren nach dem Krieg andere Erzählungen im Vordergrund standen. Es brauchte leider 2 Generationen, bevor man sich dieses Themas endlich ernsthaft annahm.
Aber wer war eigentlich ein deutschen Mädchen, eine Tyske Jente, wie sie auf Norwegisch genannt wurden? Am Rande einer deutsch-norwegischen Literaturveranstaltung in Oslo begegne ich der Publizistin und Übersetzerin Ebba Drolshagen. Auch sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Schicksal dieser Frauen und ihrer Kinder.
Ist es nur eine Frau, die mit einem Deutschen ein intimes Verhältnis hatte, will sagen, mit ihm ins Bett gegangen ist? Nennen wir ein deutschen Mädchen eine, die auf der Straße mal einen Satz gewechselt hat mit einem Deutschen, was durchaus einige Norweger als ausreichend empfanden. Die Frauen bekamen sehr schnell klargemacht, dass sie an dem nationalen Konsens des Siegers keinen Anteil haben. Und wenn sie ein Kind hatten, das war natürlich besonders schlimm, weil uneheliches Kind und vom Feind, also das war natürlich oft eine katastrophale Kombination. Auffallend viele haben sehr schnell geheiratet, um sozusagen diese Schande dieses unehelichen Feindeskindes ungeschehen zu machen.
Und es waren während und nach der Besatzungszeit überwiegend Männer, die über die betroffenen Frauen ihr Urteil fällten. Sie wurden, da sind sich die Forscherinnen Ornes und Drohlshagen einig, zu Sündenböcken gemacht. Beamte, Polizisten, Großhändler und Bauunternehmer wollten damit häufig von ihren eigenen Geschäften und Verstrickungen mit den Nazi-Besatzern ablenken.
Edvard Huem. Die Geschichte von Mutter und Vater aus dem Norwegischen von Ebba D. Drolshagen.
In dem kleinen Städtchen am Mjøsa gab es mehr deutsche Soldaten als Einwohner. Lillehammer war keine belagerte Stadt, es war eine invadierte Stadt. Gerade damals baute die Wehrmacht Lillehammer als Kommandozentrale für ihre Operationen in Norwegen aus. Zwischen 1942 und 1944 wurden Tausende von Pionieren nach Lillehammer versetzt. Einer von ihnen war der deutsche Pionieroffizier Paul Wilhelm Schäper, der an diesem Abend zwei norwegische Mädchen ansprach und fragte, ob sie mit ins Café kommen wollten. Es wird sich nie klären lassen, welches der Mädchen entschied, dass sie mitgehen würden. Das war ja bloß so ein Einfall, nur ein Spaß. Das war nicht, worauf sie sich einlassen wollten. Keine dachte daran, sich einen Freund zu suchen. Aber man konnte doch mit ihnen reden, auch wenn man nicht mit ihnen ins Bett ging. Niemand kann erzählen, wann es anfing. Niemand kann sagen, wann sie sich zum letzten Mal getroffen haben. Niemand kann Auskunft darüber geben, ob sie sich 10-mal oder 20-mal trafen und auch nicht, wo diese Treffen stattfanden. Darum wurde auch niemals geklärt, was für eine Geschichte das war. Mutter wollte nie erzählen, wie Schäper gewesen war, wie er ausgesehen hat, was für ein Mann er war. Und andere, die wissen könnten, was damals vorging, schweigen aus Loyalität.
Elna Jonsen holt mich von der Bushaltestelle ab. Die Reihenhaussiedlung aus Holz, die sich auf einer Anhöhe oberhalb der Straße erstreckt, sei etwas unübersichtlich, sagt die 75-Jährige, während sie mit festem Schritt den Weg hinaufgeht. Wir sind eine halbe Autostunde von der norwegischen Hafenstadt Bergen entfernt. Als wir Jonsens schmale, weiß verkleidete Doppelhaushälfte betreten, treffen wir Kjell, ihren zweiten Ehemann, ein früherer Seefahrer. Elna Jonsen serviert im Wohnzimmer Kaffee und Gebäck. Sie setzt sich in die tiefe Polstergarnitur, streicht eine graumelierte Haarsträhne aus der Stirn, lächelt zurückhaltend und beginnt zunächst auf Deutsch.
Und ich habe auch natürlich Kontakt mit meinen Geschwistern in Deutschland und die sprechen auch nur Deutsch. So. Aber es ist ein wenig nicht fließend. Wir verstehen uns. Ja. Das ist die wichtige Sache. Ja. Ja.
Dass Johnson Geschwister in Deutschland hat, erfährt die frühere Verwaltungsangestellte erst im Alter von 42 Jahren. Eines Tages klingelt das Telefon, am Apparat eine ihr unbekannte ältere Frau aus Ostnorwegen.
Das war ein dramatischer Fall.
Das war ein ziemlich dramatischer Abend für mich. Die Anruferin weinte die ganze Zeit am Telefon. Sie betonte immer wieder, dass sie sich schon früher hatte melden wollen, aber sich nicht getraut habe. Sie sagte, sie sei meine Mutter. Und ich hatte in dem Augenblick keinen Zweifel daran, dass sie die Wahrheit sagte.
Von dem Tag an weiß Elna Johnson, dass ihre Eltern, bei denen sie behütet aufgewachsen war, nur ihre Pflegeeltern waren. Ihre wahre Herkunft war ihr verschwiegen worden. Tatsächlich ist sie das Kind von Therese, einer Näherin aus Bergen, und Otto, einem deutschen Wehrmachtssoldaten. Therese teilte sich damals mit ihrer Schwester und deren drei Kindern eine winzige Wohnung. Für ein weiteres Kind sei kein Platz gewesen. Otto wurde an die Ostfront verlegt, die kleine Elna kam in einem der sogenannten Lebensbornheime der nationalsozialistischen Besatzer zur Welt. Per Kleinanzeige wurde sie danach zur Adoption freigegeben.
Ich wurde zunächst von einem wohlhabenden, kinderlosen Ehepaar aufgenommen. Aber die hatten offenbar im Nachhinein herausgefunden, dass ich ein deutsches Kind war. Da brachten sie mich zurück, setzten mich vor die Haustür, malten ein Hakenkreuz auf meine Reisetasche und gingen wieder.
All das erfährt Elna Johnson bei ersten Begegnungen mit ihrer leiblichen Mutter. Auch, dass die Mutter nach dem Krieg noch einmal geheiratet und drei Kinder bekommen hat. Doch was war aus Otto, ihrem Vater, geworden? Im Hauptpostamt von Bergen wälzt Elna deutsche Telefonbücher und findet schließlich dessen Namen und Telefonnummer in Trier.
Damals konnte ich ja noch kein Deutsch. Ich bat also eine Freundin, für mich anzurufen. Zunächst war eine Frau am Apparat, Ottos Ehefrau. Als er im Hintergrund hörte, dass es ein Anruf aus Norwegen war, rief er laut, geht es um Gisela? Gisela, das war mein erster Name nach der Geburt. Und dann telefonierten wir über eine Stunde lang. Das war schön, ja.
Ja, der war auch der, ja.
Auch Otto aus Trier, der noch in den letzten Kriegswochen desertierte, um am Ende vergeblich seine Liebe in Norwegen wiederzufinden, ist glücklich, die verlorene Tochter wiedergefunden zu haben. Viel gemeinsame Zeit bleibt jedoch nicht. Ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung stirbt Otto. Doch Elna, das Einzelkind, hat plötzlich drei weitere Geschwister, dieses Mal in Deutschland. Fortan lernt sie nicht nur Deutsch, sondern engagiert sich auch im norwegischen Verband der sogenannten Kriegskinder. Sie selbst hatte nie unter Hänseleien und Ausgrenzungen leiden müssen, weil ja niemand wissen durfte, dass sie die Tochter eines Deutschen war. Aber die Geschichten anderer Betroffener erschüttern sie.
Darunter waren so viele, die seit 20, 30 Jahren auf der Suche nach ihrer Herkunft waren. Als sich die norwegische Regierung im Jahr 2000 offiziell bei den deutschen Kindern für die erlittenen Diskriminierungen entschuldigte, wurden ja auch Entschädigungen angeboten. Aber das, was diese Menschen in ihrer Jugend an Ausgrenzung erleiden mussten, das hatte manches Leben längst zerstört.
Elna Johnson war eingeladen, als sich die norwegische Ministerpräsidentin Solberg im Oktober 2018 im Namen des norwegischen Staates auch bei den als deutschen Flittchen geächteten Müttern offiziell entschuldigte. Ob sich ihre Mutter darüber gefreut hätte? Johnson zögert kurz mit der Antwort.
Die wäre darüber vielleicht nicht so erfreut gewesen. Sie hatte sich ja ihr ganzes Leben bemüht, diese Episode geheim zu halten. Aber wir, die Kinder dieser Frauen, wir fanden, das war eine schöne Geste.
Trägt kann der
Aber ich glaube ihr aufs Wort, dass es eine Liebesbegegnung war. Sie war völlig davon absorbiert. Völlig außerstande, sich darum zu kümmern, was die Leute meinten und sagten. Es wurde Abend im Pflegeheim. Wenn das Abendessen serviert und der Abwasch erledigt war, hatte sie endlich frei. Im Wald gab es 10.000 Stellen, wo man sich treffen konnte. Es störte sie nicht mehr, wenn jemand sie sah. Sie wusste, dass sie jeder für das verurteilte, worauf sie sich einließ. Sie tat es dennoch. Mutters Betragen hatte etwas Trotziges, ja Gewaltsames. Es war ein Aufbegehren gegen alles und alle. Jeder mit einem Funkenverstand konnte sehen, dass die Köchin in etwas hineingeraten war, aus dem sie nicht mehr herauskam. Und die deutschen Soldaten gingen singend von der Innenstadt durch Nordre Hall hinaus zu ihren Unterkünften in Smestamoon, Hovemoon und Jørstadmoen.
Die Tür zum Magazin ist gut gesichert, denn hier im Obergeschoss des norwegischen Staatsarchivs lagert in hunderten Regalmetern das Gedächtnis der deutschen Besatzung 1940 bis 1945. Mit einem Knopfdruck bewegt Kåre Olsen eines der schweren Rollregale zur Seite, bis sich ein schmaler Gang öffnet. Auf den Regalböden stehen mit Bindfäden zusammengebundene Konvolute.
Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen. Also
hier befinden sich sogar zum Teil Unterlagen aus der Zeit nach Kriegsende. Die 350.000 Wehrmachtssoldaten wurden zwar entwaffnet und interniert, aber sie konnten wegen der chaotischen Zustände in Deutschland lange Zeit nicht zurückgeschickt werden. Und Norwegen war mit deren Betreuung überfordert. Also verwalteten die sich monatelang selbst.
Die entfernt gelegenen Wehrmachtsposten in Norwegen hätten sogar noch Ende Mai 1945, also Wochen nach Kriegsende, Rechnungen begleichen wollen. Olsen schmunzelt. Seit über 30 Jahren arbeitet der Historiker am norwegischen Staatsarchiv und immer schon hat er über die Geschichte der deutschen Besatzung geforscht. Auch über die sogenannten deutschen Mädchen hat Olsen ein Buch veröffentlicht. Er weiß, dass sich etwa hinter den Ordnern mit der Aufschrift Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete, Hauptabteilung Verwaltung und Finanzen mehr verbirgt als nur trockene Buchhaltung der deutschen Besatzer. Aus diesen Unterlagen lässt sich auch erschließen, wer in Norwegen mit den Deutschen gute Geschäfte gemacht hat.
Weihanlegg, Flugplätze und so weiter, Fabriken, som ble etablert av tyskerne under krigen.
Viele Straßen, Flughäfen und Fabriken ließen Deutsche bauen, mit dem Ziel, ihre Festung Norwegen auszubauen. Ohne Zweifel hat Norwegen von dieser Infrastruktur nach dem Krieg profitiert. Den Preis aber mussten Tausende von Zwangsarbeitern zahlen, die für diese Projekte geschunden worden sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele norwegische Unternehmen an diesen Aufträgen gut verdient hatten. Manche wurden dafür nach dem Krieg verurteilt, meist zu Geldstrafen. Andere aber blieben unbehelligt.
Olsen sitzt derzeit an einem Buch über die Deportationen der norwegischen Juden 1942. Mehr als ein Drittel aller Juden im Land, etwa 750, wurden damals in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der SS und ihren norwegischen Helfershelfern in die deutschen Konzentrationslager deportiert. Rund 1000 konnten sich über die Grenze ins neutrale Schweden retten.
Das war Kriegen, das war Opfer in Norge, das war...
Wenn über die Opfer des Krieges geredet wurde, dann ging es immer nur um die gefallenen Seeleute oder die Widerstandskämpfer, die Opfer der Deutschen wurden. Die Juden wurden einfach nicht dazugezählt. Die gehörten nicht dazu. Dabei waren die Juden in der Vorkriegsgesellschaft sehr gut integriert gewesen.
Ein Ende vergangenen Jahres erschienenes Buch der Publizistin Marte Michelet behauptet, die Leitung des militärischen Arms des norwegischen Widerstands in London habe von den bevorstehenden Verhaftungen gewusst, die Juden aber nicht gewarnt. Der Streit über diese Thesen war heftig, manche Norweger sahen das Ansehen von König Håkon VII. Beschmutzt. Håkon wird bis heute dafür verehrt, dass er sich im April 1940 dem übermächtigen Feind nicht gebeugt und vom Londoner Exil aus den Widerstand gegen die Besatzer angeführt hatte. Doch der Historiker Kåre Olsen begrüßt solche Debatten. Es gäbe in Bezug auf die Besatzungszeit noch etliche blinde Flecken, über die in den vergangenen 75 Jahren nicht ausreichend geforscht worden sei.
Es gab eine langsame Entwicklung von der Heldenverehrung der Nachkriegszeit hin zu einer differenzierteren Sicht auf die Ereignisse. Jetzt, wo die Kriegsgeneration nicht mehr da ist, bestimmen die Jüngeren den Diskurs. Für sie sind nicht Patriotismus, sondern beispielsweise allgemeingültige Menschenrechte der Maßstab ihrer Betrachtung. Es war ja kein Zufall, dass die Entschuldigung der Ministerpräsidentin gegenüber den deutschen Mädchen bei einer Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geschah.
Thank you.
Eine Beziehung hat viele Aspekte. Es geht nicht nur um Körper und Leidenschaft. Ein 34-jähriger Deutscher erklärt einer 19-jährigen Norwegerin die Welt und sie hängt an seinen Lippen. Alles will sie verstehen, kein Detail will sie versäumen. Ihr Liebster hat selbst erlebt, welches Leid der Krieg bringt. Und obwohl sie selbst mehr als nur ahnt, dass ihre eigenen Brüder zur großen Abrechnung mit dem deutschen Besatzer bereit sind, hofft sie mit jeder Faser ihres Herzens, dass dem Mann, dem sie ihr Herz geschenkt hat, nichts zustößt.
Einar Bangsund hat kurz vor unserem Treffen noch die wöchentliche Trainingsrunde mit seinem Rennrad gedreht. Seine 77 Jahre sieht man dem drahtigen Mann mit dem schütteren, zum kurzen Zopf zusammengebundenen Haar nicht an. Wir setzen uns in die Küche seiner bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Dortmunder Innenstadt. Bangsund setzt Kaffee auf. An der Wand über dem Tisch hängt das Plakat einer Ausstellung in Oslo, an der er vor 2 Jahren teilgenommen hatte. Bangsund hat in Dortmund Fotografie studiert. Aber Norwegen, das hört man auch seinem Namen an, ist sein Geburtsland. Zur Welt kam er in der Nordpolarstadt Tromsø. Er war das Resultat einer Affäre seiner Mutter mit einem deutschen Wehrmachtssoldaten. Damit waren seine Mutter und er mit einem schweren Makel behaftet. Eine Episode aus der Nachkriegszeit hat sich in Bangsunds Gedächtnis eingegraben.
Wir hatten einen kleinen Innenhof. Und diesen Innenhof baute sie mir einen Schneemann. Und diesen Schneemann kamen dann Jugendliche, Kinder, Jugendliche durch die Pforte und über die Pforte und zerstörten Schneemann und verprügelten meine Mutter und mich.
Seine Mutter war das, was auch in Tromsø viele ein Deutschenflittchen nannten. Sie hatte nicht nur das uneheliche Kind, sondern noch vor 1945 einen anderen deutschen Besatzungssoldaten geheiratet, Bangsunds späteren Stiefvater. Von der eigenen norwegischen Familie fallen gelassen, musste die Mutter sich und ihr Kind nach Kriegsende mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten. Der deutsche Ehemann war in einem Internierungslager und Bangsunds Mutter hatte man, wie damals üblich, die norwegische Staatsbürgerschaft entzogen. 1949 sollte die junge Frau nach dem Willen der norwegischen Behörden endlich das Land verlassen. Einar Bangsund geht auf ein Regal in seinem Wohnzimmer zu und zieht eine Mappe hervor, darin vergilbte Dokumente und der rot eingebundene norwegische Pass seiner Mutter.
Der Pass, der nur für 14 Tage gültig war. Also geht wie Schweden, Dänemark, Deutschland.
Eigentlich ein Pass nur zur Ausreise.
Nur zur Ausreise.
Bangsund nennt sich selbst ein Lebensbornkind. Die von der SS 1935 gegründeten Lebensbornheime hatten die Aufgabe, rasse- und erbbiologisch wertvolle Kinder für die Elite des Nazistaates heranzuziehen. Mehr als ein Dutzend solcher Lebensbornheime, später auch Himmlers Zuchtstationen genannt, gab es auch im besetzten Norwegen.
Schließlich entsprachen die Norweger den Rassenwahnvorstellungen der Nazis und deren Ideologie eines germanischen Urvolkes. Die 350.000 deutschen Besatzungssoldaten wurden ermuntert, mit norwegischen Frauen viele solcher im Nazi-Verständnis rassisch wertvoller Kinder zu zeugen. In den Lebensbornheimen konnten diese Frauen dann entbinden und, wenn gewünscht, ihre Kinder zur Adoption nach Deutschland freigeben. Auch Einar Bangsunds Mutter meldete sich in ihrer Not nachträglich bei der Organisation.
Und dadurch, dass sie in Lebensborn mich registriert hatte, und sie war auch registriert, hatte sie dann auch Möglichkeiten, an Kleidung zu kommen, an Kinderwagen und alles Mögliche, was sie sonst nicht hätte.
Der norwegische junge Einar wächst in Schleswig-Holstein bei einem prügelnden Stiefvater auf und erfährt erst als Heranwachsender von seinem leiblichen Vater. Er legt die deutsche Staatsbürgerschaft ab, will nur noch Norweger sein, kehrt dennoch später zum Studium nach Deutschland zurück. Er sucht in den Archiven alles zusammen, was er über seine Herkunft herausbekommen kann. Seine Mutter will bis zu ihrem Tod darüber nicht reden. Eine eigene Familie hat Bangsund danach nie gründen wollen.
Ich wusste eines, dass ich, was ich gelernt habe, würde ich weitergeben. Ich würde sehr aggressiv sein, ich würde sehr beherrschend sein, ich würde alle schlagen. Und ich weiß, er wusste, dass das verkehrt. Das darfst du nicht.
Einar Bangsund blättert in einem schmalen Fotoband, der vor ihm auf dem Tisch liegt. Nahaufnahme lautet der Titel, darin eindringliche Schwarz-Weiß-Porträts von sogenannten Lebensborn-Kindern, die heute in Deutschland und Norwegen leben. Bangsund hat sie fotografiert. Viele schauen verkniffen und misstrauisch in die Kamera. Die Ausstellung wurde vor 10 Jahren in Deutschland und Norwegen gezeigt. Kaum beachtet, in kleinen Ausstellungsräumen. Der von Einar Bangsund mitbegründete Verein der ehemaligen Lebensbornkinder in Deutschland trifft sich nur noch sporadisch. Aus den Kindern sind alte Menschen geworden. Das Interesse an ihren Geschichten ist nicht zuletzt in Deutschland, dem Land ihrer Väter, gering. Bangsund klappt das Buch zu. Von der Entschuldigung der norwegischen Regierung gegenüber deutschen Mädchen wie seiner Mutter hat er 2018 aus der Zeitung erfahren.
Ich habe es nur registriert und gar nicht weiter darüber danach gedacht. Okay, 70 Jahre danach, die waren ja alle tot.
Gerne würde er seinen Lebensabend in seinem Geburtsland verbringen, im Norden Norwegens, unter Mitternachtssonne und Polarlichtern, sagt Einar Bangsund noch zum Abschied. Aber dafür reiche seine kleine deutsche Rente nicht.
Die schwangere Köchin im Vorberger Pflegeheim schickt Briefe an den Mann, den sie für ihren Verlobten hält, und fragt ihn, was nun werden soll. Sie bekommt aus Smestad bei Oslo einen Brief von Schäper, in dem er mit keinem Wort erwähnt, dass sie zusammengehören oder zusammenkommen werden. Jetzt sei alles anders, schreibt er. Er sei Soldat, er müsse weiterziehen. Er hat ihr nichts mitzuteilen, nichts außer seinem Wunsch, dass das Kind Wilhelm Christian heißen soll, falls es ein Junge, Wilhelmine Christine, falls es ein Mädchen ist. Sie schreibt einen neuen Brief, dann weitere, aber es kommt keine Antwort mehr. Sie fühlt sich zutiefst einsam und verlassen. Sie begreift, dass Deutschland den Krieg verlieren wird. Von Wilhelm Schäper hört sie nichts mehr.
ein Kantabun, Otabun. Eidlis, ein Hell ist sie hon.
Über einen versteckten Hintereingang im vierten Obergeschoss betreten wir einen kaum beleuchteten, engen Korridor. Er führt in einen fensterlosen Raum. Gitta Sturierde sucht einen Lichtschalter. Eine nackte Glühbirne beginnt schwach zu leuchten.
Hier war der Raum für die Wächter. Und dort sind die Toiletten und Duschen. Den Gefangenen wurde dort nach den Verhören das Blut abgespült.
Wir sind in der ehemaligen Gestapo-Dienststelle von Bergen. Hier wie andernorts verhörten und folterten die Deutschen während der fünfjährigen Besetzung Norwegens ihre Gegner. Gitta Sturierde ist Mitglied im Verein Gestapohüs, der aus diesen Räumen ein Museum machen möchte. In einer Ecke liegen Gipssäcke, die Handwerker fangen demnächst an. Sturierde, eine junge Anthropologin von der nahegelegenen Universität der Stadt, engagiert sich, weil ihre Großtante hier einmal verhört worden war. Sie geht weiter zum Zellentrakt. In einer der fünf Zellen schaltet sie die Lampe ihres Smartphones an und sucht im Lichtkegel die Wände ab.
Sehen Sie hier, an den Wänden finden sich eingeritzte Botschaften. Manche haben einen Bibelspruch geschrieben, andere nur ihren Namen und das Datum. Solche Sprüche halfen den Gefangenen nach den Misshandlungen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Hier zum Beispiel: Gott erhört Gebete.
Bis vor kurzem dienten die Zellen als Getränkelager des Nachtclubs im zweiten Stock. Das fünfgeschossige Gebäude aus den 30er Jahren, gleich neben Bergens Nationaltheater, hieß im Volksmund zwar schon immer Gestapo-Haus. Und davor wurde auch ein kleines Denkmal in Erinnerung an die Opfer des deutschen Terrors aufgestellt. Aber die Verhörzentrale im vierten Stock blieb weitgehend unbeachtet. Auch Terje Olsen ist mitgekommen. Der von der Parkinson-Krankheit gebeugte alte Mann schaut sich stumm in den Räumen um. Sein Vater war der Widerstandskämpfer Reidar Olsen, der den Auftrag hatte, in Bergen norwegische Nazi-Kollaborateure zu liquidieren. Im November 1944 wurde er verraten, von der Gestapo verhaftet, hierher gebracht und zu Tode gefoltert.
Mein Vater wurde nicht hier, sondern im Stockwerk über uns umgebracht. Der brauchte ja nicht mehr in eine Zelle gebracht zu werden, weil sie ihn noch am selben Tag totschlugen. Klar, Es ist für mich nicht einfach, hier zu stehen. Andererseits kam ich mit meiner Mutter schon als Vierjähriger gleich nach Kriegsende 1945 das erste Mal hierher. Meine Mutter wollte genau wissen, was passiert war, und hat uns Kindern auch immer wieder erklärt, dass Vater hier sein Leben lassen musste. Und warum? Das hat uns geholfen, mit diesem Trauma zu leben.
Der Bergener Lokalhistoriker Ole Jakob Abraham kennt die Geschichte von Räder Olsen und anderer mutiger Widerstandskämpfer. Doch seit er die Geschichte des Widerstands hier an der Westküste Norwegens erforscht hat, weiß er auch, es gab nicht viele Räder Olsens. Der Widerstand gegen die deutschen Besatzer sei jahrzehntelang zu einem nationalen Befreiungskampf überhöht worden, aber...
Das ist wichtig, er hatte Motstandsbewegungen, war...
Am aktiven Widerstand im Land waren nur sehr wenige Menschen beteiligt. Die Hauptwiderstandsgruppe hier in der Region Bergen, Björn West genannt, zählte exakt 253 Mann. Denen gegenüber waren allein hier in Bergen 20.000 Wehrmachtssoldaten stationiert. Was hätten die dagegen schon ausrichten können? Allerdings erfuhren die Widerstandsleute viel Unterstützung in der Bevölkerung. Ihnen wurde zu ihren Verstecken Essen gebracht und sie bekamen auf Bauernhöfen auch oft Unterschlupf. Aber aktiv gegen die Deutschen gekämpft hat nur ein winziger Anteil der Bevölkerung.
Eine Handvoll Widerstandskämpfer lebt noch. Einer von ihnen ist Sverre Sivertsen, ein 94-jähriger Hühner am Stock, der den deutschen Reporter gut aufgelegt mit wachen Augen und spitzbübischem Lächeln begrüßt. Als 19-Jähriger hatte er sich der Widerstandsgruppe Björn West in seiner Heimatstadt Bergen angeschlossen. Er war damals noch an zwei Banküberfällen beteiligt. Das Geld sei an die Hinterbliebenen getöteter Kameraden weitergegeben worden. In einem unwegsamen Gebirge nördlich von Bergen wurde Sivertsens kleine Widerstandsgruppe kurz vor Kriegsende von den Besatzern aufgespürt.
Da lagen wir in direkten Kontakt mit türkischen Stärken.
Da kam es zur direkten Feindberührung mit den Deutschen. Wir waren rund 200 Mann und lagen mit unseren Maschinengewehren in unseren Stellungen. Die Deutschen kamen den Berg hochgeklettert, hatten aber große Schwierigkeiten voranzukommen in dem Gelände mit viel liegen gebliebenem Schnee. Es wurde ein ziemlich unbarmherziges Gefecht.
Es waren Geschichten wie diese, die den Mythos der hoffnungslos unterlegenen, aber unerschrockenen norwegischen Widerstandshelden nach dem Ende des Krieges begründeten. Dass nun 70 Jahre später an diesem Mythos gekratzt wird, Sverre Sivertsen empfindet das auch gegenüber seinen gefallenen Kameraden als nicht in Ordnung. Dass sich damals Norwegerinnen auf Liebesbeziehungen mit Wehrmachtssoldaten einließen, während er vom Feind auf Leben und Tod gejagt wurde, das konnte auch Sivertsen lange Zeit nicht verzeihen.
Mit der Zeit bekommt man natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Diesen Mädchen musste damals klar gewesen sein, dass sie sich nicht mit den Deutschen einlassen sollten, unter keinen Umständen. Sie haben es trotzdem getan. Aber wissen Sie, Liebe ist nun mal, wie sie ist. Da fallen dann alle Tabus.
Dass sich die norwegische Regierung bei den betroffenen Frauen und ihren Kindern inzwischen für die teilweise erniedrigende Behandlung nach dem Krieg entschuldigt hat, das findet auch Terje Olsen, Sohn des von der Gestapo zu Tode geprügelten Widerständlers Räder Olsen, völlig in Ordnung. Er glaubt, dass sich auch sein Vater weniger über die sogenannten deutschen Mädchen empört hätte, als vielmehr über diejenigen Landsleute, die an den Deutschen kräftig verdient hatten.
Die großen Firmen des Landes und die staatlichen Behörden wie Norsk Hydro, die Straßenverkehrsbehörde oder die Eisenbahngesellschaft, die mit Hilfe der Zwangsarbeiter der Deutschen viele neue Straßen- und Eisenbahnlinien bekommen hatten, die blieben nach dem Krieg unbehelligt. Darüber wird bis heute zu wenig geredet.
Deutschen Frauen, deutschen Flittchen, deutschen Kinder. von der Bewältigung eines norwegischen Kapitels, das bis heute nachwirkt, nicht nur in Norwegen. Unser Reporter war Gunnar Köhne. Die Literatur stammte aus dem Buch »Die Geschichte von Mutter und Vater«, Autor Edvard Hoem, aus dem Norwegischen übersetzt von Ebba D. Drolshagen. Die Musik dieser Gesichter Europas hat Babette Michel ausgewählt. In der Technik war Katrin Fedora. Die Redaktion hatte Ursula Welter. Ich danke fürs Zuhören.
Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks Köln 2019.